Für diese Predigt, liebe Gemeinde, muss ich vorweg erst mal gestehen, dass ich da nicht kompetent genug bin eigentlich, beziehungsweise dass mir da Erfahrungen fehlen, die aber mit dem zu tun haben, was von dem Paulus da in dem Text erzählt. Er verwendet ein Bild, da kann ich nicht mitreden, weil ich diese Erfahrung nicht habe. Aber zum Glück haben einige von euch diese Erfahrung. Deshalb brauche ich jetzt erstmal eure Kompetenz oder ihr dürft dann gern mich ergänzen oder korrigieren, wenn das irgendwie nicht stimmt, was ich hier sage. Gell? Ich frage einfach mal gleich vorweg in die Runde, dass ihr mal wisst, ob ihr dazugehört, wenn ihr diese Erfahrung gemacht habt. Was mich interessiert, ist es, wie ist denn so, wenn man Wehen hat? Super, sagtest du da? Ja? Okay, also ich sehe, manche haben auf jeden Fall diese Erfahrung. Wie ist das so, wenn man Wehen hat? Wir Männer können uns das ja nicht vorstellen, gell? Und man sagt uns ja auch immer wieder, ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Wir haben uns sagen lassen, dass es schmerzhaft ist, okay, aber wir können es uns nicht vorstellen, wie sehr wahrscheinlich ist das so, ja. Aber mich interessiert es dann schon, wenn man dann so da drin ist und diese Schmerzen aushalten muss, was denkt man dann? Denkt man dann eher, oh ey, hoffentlich ist es bald vorbei. Oder denkt man eher, oh, ich freue mich auf die Geburt. Also wenn das Kind endlich da ist, vielleicht ein kleiner Unterschied. Man kann natürlich sagen, beides irgendwie. Aber was denkt man da in so einem Moment? Will man es einfach nur hinter sich haben und raus aus diesem Zustand? Oder sagt man, ich möchte es haben, was dann da kommt? Ich freue mich auf das, was da kommt. Hat jemand eine Meinung? Beides, ja, natürlich beides. Ich weiß schon, aber mich interessiert ja, was ist da so überhand oder was? Ja, mehr Gewicht hat. Naja, okay, vielleicht hört ihr mal ein bisschen zu, dann könnt ihr nachher mal nochmal sagen, was eure Meinung ist. Es geht ja so, der Paulus nimmt dieses Bild her von den Wehen einer Frau, von den Geburtswehen. Und zwar bei seinem Blick in die Welt sagt er, das ist doch so ähnlich wie bei den Geburtswehen einer Frau. Ja, wenn man in den Wehen ist. Wenn ich in die Welt sehe, dann ist da so viel Schmerzhaftes, so viel Schwieriges, so viel Leidvolles. Und das ist so ähnlich wie bei den Wehen einer Frau. Man muss sich vielleicht bewusst machen, dass den Text, den wir gleich lesen, den schreibt der Paulus an die Gemeinde in Rom. Und in Rom eine christliche Gemeinde zu haben, das bedeutet schon was. Also damals war Rom ja das Zentrum des römischen Imperiums, das Zentrum der heidnischen Welt, kann man sagen. Der Kern von allen römischen, von dem, wo da die Besatzung ausgegangen ist. Und dort mitten in Rom eine christliche Gemeinde zu leben, das ist nicht so ganz einfach. Da weiß man, was Schmerz oder Bedrohung oder auch vielleicht Angst vor Verfolgung bedeutet. Ich habe mir mal überlegt, ob man das vielleicht irgendwie heute vergleichbar machen kann. Und mir ist nur eingefallen, vielleicht muss man sich so vorstellen, wie wenn man eine christliche Gemeinde in Mekka aufbaut oder in Teheran oder so. Also irgendwo, wo es echt schwierig ist. So ähnlich muss es wohl gewesen sein in Rom. Und denen schreibt er jetzt, das ist schmerzhaft, was ihr da erlebt oder was wir da erleben. Ist vielleicht nochmal ein bisschen krasser, wenn man sich das vor Augen führt. Und vielleicht muss man sich noch eine Sache vor Augen führen, die wir bei den Geburten ein bisschen heutzutage aus dem Blick verloren haben. Nämlich, damals war es ja natürlich viel häufiger als heute so, dass Geburten auch für die Frauen selber gefährlich waren. Ja, dass man das Leben verlieren konnte bei der Geburt als Frau, als Entbindende. Das ist zum Glück ja nicht mehr ganz so, aber es gibt es heute immer noch, aber natürlich viel seltener. Aber wenn man sich jetzt damals vorstellt, wenn Paulus von den Geburtswehen spricht, gehört er natürlich dazu, dass man da durchaus auch Sorge hat. Ja, ich glaube, Kate, Uli, du kannst ruhig auch sie auf den Arm nehmen und ein bisschen rumlaufen, wenn es hilft. Ja, mach das ruhig, dass man einfach zuhören kann. Einfach so auf den Arm nehmen. Genau, einfach, dass sie ein bisschen zuhören kann. Ja, also ist mir ganz wichtig, weil wir, wenn wir jetzt gleich von den Geburtswehen lesen, dann haben wir so unsere Vorstellungen, vielleicht auch von dem, was heute, was man damit verbindet. Aber wichtig finde ich ist das, dass man auch sich bewusst macht, damals war mit den Geburtswehen durchaus auch die Angst verbunden, dass das eigene Leben zu Ende gehen könnte, ja, dass man damit sterben könnte. Und das kriegt jetzt nochmal eine ganz andere Tiefe in dieses Bild mit rein, auch wenn der Paulus das nimmt und sagt, guckt euch die Welt an, da ist so viel Schmerzhaftes, vielleicht geht's zu Ende. Ja, das ist sowas, was da nochmal mit drin steckt. Wie man mit Schmerz umgeht, darum geht's ein bisschen in dem Abschnitt. Und wir haben gestern bei uns einen Film gezeigt von einem, der hat tatsächlich Schmerzen erlebt. Von einem Philipp Mickenbecker, der mit Schmerzen leben musste, der auch diesen Gedanken dann nicht mehr aus dem Weg gehen konnte, dass das Leben zu Ende geht, dass für ihn, dass er auf den Tod zugeht und der an sich selber gesehen hat, wie vergänglich sein Körper ist, dass der Körper einfach irgendwann nicht mehr mitmacht, was es mit sich bringt. Die Schöpfung, dass die vergänglich ist, so wie der Paulus das beobachtet, das wissen wir auch. Das wissen wir nicht erst seit seit man Klimauntersuchungen macht, Klimaforschung betreibt, sondern wir wissen, dass das Schöpfung vergänglich ist. Jeden Herbst sehen wir das. Das ist ja das Schöne im Herbst, dass man sieht, wenn die Blätter fallen oder wenn manches auch abstirbt, dass wir das vor Augen haben, wie vergänglich die Schöpfung ist. Gleichzeitig wir aber wissen, dass natürlich danach noch was kommt. Ich möchte mit euch jetzt mal in diesen Text reingucken. Jetzt seid ihr ein bisschen vorbereitet, aber ich hoffe, und ihr werdet gleich merken, dass dieser Text vom Paulus viel zuversichtlicher ist als das, was man jetzt vielleicht erwartet. Es geht in Römer 8, die Verse 18 bis 25, um Folgendes. Da schreibt Paulus, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren, denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Vielleicht habt ihr es bemerkt, liebe Gemeinde, es geht natürlich in diesem Text schon um die Wahrnehmung, dass die Welt vergänglich ist, dass das Leben vergänglich ist, aber es geht nicht nur darum. Es geht vor allem um ein großes Wort, das der Paulus hier ganz groß macht, nämlich die Hoffnung. Davon spricht er vor allem. Paulus sieht sich die Welt an und er sieht sie an, ganz ehrlich, er muss nicht irgendwie wegsehen vor dem, was schwierig ist. Er sieht sich das Schmerzhafte an und trotzdem macht er die Hoffnung groß. Das ist sein großes Thema. Und ich würde sagen, Hoffnung ist genau da das richtige Thema. Hoffnung ist ein Thema für Zeiten, wo es nicht gut ist, wo nicht alles glatt läuft. Wenn alles so ist, wie man sich's wünscht, braucht man eigentlich keine Hoffnung mehr. Und erlebt wahrscheinlich auch keine richtige Hoffnung. Wenn alles gut ist, dann kann man sich höchstens noch hoffen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber dann steckt da ja dahinter auch schon die Vorstellung oder die Angst, dass es verloren gehen könnte. Also letztlich braucht es irgendwie dieses Vergängliche, dass auch die Hoffnung dazu passt. Hoffnung gehört in diese Zeit, Hoffnung ist ein Thema für schwere Zeiten und nicht für paradiesische Zustände. Und weil Paulus diese Hoffnung so groß macht, der Gemeinde in Rom gegenüber, deshalb möchte ich sie heute auch groß machen und möchte euch zwei Gedanken zum Mitnehmen mitgeben. Und der erste lautet so, Hoffnung sieht über den Schmerz hinaus. Hoffnung sieht auf das, was noch nicht da ist, an was aber kommt. Manchmal frage ich so Frauen, wenn sie hochschwanger sind und man sieht, dass es langsam auf die Geburt zugeht, wie es ihnen so geht. Und dann sagen die manchmal erstaunlicherweise, jetzt wird's langsam Zeit, jetzt könnte es endlich mal losgehen. Und ich denke mir dann manchmal, boah, du weißt, dass da Schmerzen auf dich zukommen, du weißt, was das alles bedeutet. Und dann sagst du, jetzt könnte es aber langsam losgehen. Warum sagt man sowas? Naja, die Frauen sagen das, weil sie eben nicht nur die Schmerzen sehen, sondern weil sie eben auch das sehen, was danach kommt, weil sie auf die Geburt sehen, weil sie auf das sehen, auf was es eigentlich ankommt. Darum geht es schließlich bei der Geburt, dass ein Kind zur Welt kommt. Es geht nicht primär bei der Geburt darum, dass man gequält wird oder dass man Schmerzen erträgt. Es geht um das, was auf die Welt kommt, auf das Kind, das da zur Welt kommt. Da ist ein Schmerz, gehört zum Geburtsvorgang dazu, ist ein Abschnitt auf diesem Weg. Aber letztlich spricht man, wenn man von der Geburt spricht, eigentlich im Nachhinein dann nicht mehr so sehr von den Schmerzen, sondern eher von dem, der geboren ist. Das ist das Eigentliche, das Wichtige gewesen. Ich meine, ich spreche von meiner Geburt auch davon, dass ich da geboren bin und nicht, dass meine Mutter da Schmerzen gehabt hat. Vielleicht müsste ich mich nachträglich mal entschuldigen für das, was ich ihr da angetan habe und ihr auch. Ja, ihr habt das alle auch gemacht. Ja. Aber letztlich ist das Gute ja, dass es eben nicht nur um die Schmerzen geht bei so einer Geburt, sondern vor allem um das, was dann eben danach kommt, das, was passiert. Und deshalb finde ich dieses Bild von den Geburtswehen so schön und so passend, weil im Unterschied zu anderen Schmerzen ist bei den Geburtswehen ja so, da weiß man, diese Schmerzen hören auf. Das weiß man schon vorher und das weiß man auch im Während. Die werden aufhören. Man weiß vielleicht nicht ganz wie lang, aber man weiß, die werden ganz sicher aufhören, nämlich genau in dem Moment, wo dann die Geburt passiert ist, dann werden die Schmerzen ein Ende finden. Das ist ja anders als bei anderen Schmerzen, wenn man nicht weiß, ob man ein Leben lang mit Schmerzen klarkommen muss. Chronische Schmerzen, die man vielleicht lindern kann, aber die nie vorbeigehen. Das ist bei der Geburt anders. Da ist klar, das geht rum. Man weiß, es kommt was danach. Es kommt tatsächlich die Geburt. Paulus nimmt dieses Bild, weil er genau darauf hinweisen will, es kommt was nach den Schmerzen. Wenn ihr in die Welt schaut, dann schaut nicht nur auf das Schmerzhafte, sondern schaut auf das, was danach kommt. Das ist ein ganz wichtiger Blick. Deshalb ist die Hoffnung so wichtig, weil sie uns diesen Blick aufmacht auf das, was nach dem Schmerz kommt. Und dann zählt der Paulus alles das auf in diesem Abschnitt. Ich habe es euch mal unterstrichen, aber man kann es fast gar nicht alles aufzählen, weil es so viel ist. Er spricht von der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Das kommt nach den Schmerzen dieser Welt. Dann spricht er von dem Tag, an dem Gott seine Kinder diese Herrlichkeit aufnimmt, in dem wir ganz nahe sind bei ihm. Es geht weiter, dass die Schöpfung mitsamt den Kindern Gottes erlöst sein wird von der Vergänglichkeit und von dem Tod und dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unsere Körper, also auch der jetzt so vergängliche Körper, nicht mehr der Vergänglichkeit unterliegt. Das ist ein Bild, wo er den Blick wendet auf das, was danach kommt. Erlöst sind wir, frei sind wir, aufgenommen sind wir. Das sagt der Paulus der Gemeinde in Rom und das sagt er uns heute auch. Es kommt Gutes nach dem Schmerz. Es kommt was Gutes. Guck da drauf. Denn manchmal, wenn man im Schmerz ist, sieht man das Gute nicht mehr. Selbst wenn man weiß, was danach Gutes kommt. Manchmal ist der Schmerz so dominant und einem verstellt einen Blick so extrem, dass man nicht mehr darüber hinaus sieht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man das immer wieder hört. Auch jetzt in den Zeiten von Kriegen und von Gräueltaten und von dem, was wir alles jeden Tag in den Nachrichten präsentiert bekommen, da sehen wir fast nicht, wir können fast nichts Gutes mehr erahnen. Und es ist so schwer, weil wir da nicht darüber hinaus sehen, weil der Schmerz so groß ist, dass er uns ganz, unsere Wahrnehmung ganz in Beschlag nimmt. Das ist wichtig, dass wir da trotzdem die Hoffnung groß machen, gerade in dieser Zeit. Vielleicht wird man als Träumer abgetan, wenn man in diesen Zeiten von Hoffnung spricht und von dem, dass Gutes kommt. Vielleicht kommt es einem unrealistisch vor. Aber das, was der Paulus da uns vorgibt, ist kein Traum und kein Luftschloss. Es ist der Blick auf die Verheißung, auf das, was Gott uns verheißen hat, was hinter dem Vergänglichen steht. Und das dürfen wir als Christen nicht verlieren, diesen Blick auf die Verheißung. Denn dann verlieren wir auch die Hoffnung nicht. Manchmal passt es vielleicht auch nicht so richtig zum Gefühl einer Zeit, wenn man jetzt so positiv reden möchte, während alle um einen rum nur sehen, wie schwer alles ist. Aber das ist wichtig, dass wir das in der Hoffnung tun. Ich finde es sogar wichtig, dass wir als Christen nicht, dass wir aufpassen, dass wir nicht die Hoffnung verlieren, dass wir nicht zu sehr einstimmen in allem, was da so schwer ist, mit Gewalt und Hass und Abgrenzung und Wertverlust und Verrohung, was es alles nicht gibt, dass wir in all dem diese Verheißung nicht aus dem Blick verlieren, weil wir sonst denen, die jetzt gerade die Hoffnung brauchen, das vorenthalten würden. Man sagt so leicht, die Hoffnung stirbt zuletzt und da drin steckt ja irgendwie, dass sie dann halt doch irgendwann auch stirbt. Aber eigentlich müssten wir als Christen sagen, die Hoffnung darf nie sterben. Solange wir diesen Blick haben, über das Schmerzhafte hinaus, werden wir immer eine Hoffnung haben, immer. Weil wir darüber hinaus sehen. Wisst ihr, liebe Gemeinde, manchmal komme ich mir komisch vor, wenn ich bei Beerdigungen an Gräbern stehe und von der Auferstehung rede oder ein Loblied anstimme oder von der Herrlichkeit, der ewigen Herrlichkeit spreche. Und dann gucke ich in die Augen der Gesichter, die da vor mir stehen am Grab und habe manchmal so das Gefühl, was denken die jetzt eigentlich gerade? Und bei manchen Gesichtern habe ich so das Gefühl, die denken sich, was redest du da eigentlich? Auferstehung, Herrlichkeit, passt gerade überhaupt nicht zu dem, wie ich mich fühle. Ich bin doch beschäftigt mit dem, dass ich jetzt klarkomme ohne diesen Menschen, den wir da gerade beerdigen. Ist doch total daneben. Und ich kann mich erinnern, dass wir das auch mal in der Kollegenschaft besprochen haben. Wir hatten mal so ein Treffen unter Pfarrern, wo wir mit Trauerbegleitern uns unterhalten haben und so und das ein bisschen reflektiert haben. Und da habe ich auch gesagt, dass ich es gut finde, dass wir als Christen ja auch von der Ewigkeit sprechen. Und dann bin ich dafür kritisiert worden, weil die Dame gesagt hat, es wäre von mir rücksichtslos den Trauernden gegenüber, wenn man bei der Beerdigung die Ewigkeit so stark betont. Und ich kann es ein bisschen verstehen, was hinter dieser Kritik steckt. Denn ich will ja auch nicht, dass man mit unserem Glauben das, was schwer ist im Leben, schön redet oder irgendwie schön färbt. Darum geht's aber gar nicht. Ich finde, es Wichtige ist, dass wir auch im Schweren den Blick hinauswenden, dass danach noch was kommt. dass wir die Hoffnung nicht zu klein machen. Und gerade dann ist sie wichtig, gerade in den schweren Situationen. Wenn wir als Kirche das nicht mehr sagen würden, wenn wir nicht mehr auf die Auferstehung und die Ewigkeit hinweisen würden, dann bin ich der Meinung, dann würden wir gerade denen, die das in dem Moment ganz dringend brauchen, diesen Blick, der weitersieht, auch vorenthalten. Dann würden wir uns schuldig machen denen gegenüber. Deshalb ist so eine Spannung. Das Gefühl, es passt nicht so richtig, so wie es jetzt in dieser Zeit auch ist, über Hoffnung zu predigen. Müsste man nicht eigentlich gerade das Leid der Welt benennen und erleiden und klagen, statt von der Hoffnung zu sprechen? Der Blick über den Schmerz hinaus ist der eine Gedanke. Und der andere, den ich euch mitgeben möchte, ist der: Hoffnung verändert den Umgang mit dem, was da ist. Der hofft, der wünscht sich nicht nur weg aus dem, was ist, das tut vielmehr die Sehnsucht. Ich habe mich diese Woche mal beschäftigt mit dem Unterschied, was denn der Unterschied ist zwischen Hoffnung und Sehnsucht, ob es da überhaupt einen gibt, denn man spricht oft fast gleich von Hoffnung und Sehnsucht, hat ja beide auch so ein bisschen eine ähnliche Richtung. Und ich habe da ein bisschen was dazu gelesen und es gab jetzt keine ganz klare Definition oder Abgrenzung, aber eine, die mir geholfen hat, war die, dass man da, wenn man das sich so klar macht, Sehnsucht ist das, was unbedingt weg will aus dem, was ist. Aus dem Schmerz, aus dem Leid, weg will. Die Sehnsucht zieht uns weg hin zu dem, was dann anders ist. Möglichst weg. Hauptsache weg. Und deshalb hat diese Sehnsucht auch eine Kraft, eine Energie, setzt die frei, weil sie uns so wegtreibt von dem Schweren, was jetzt ist. Die Hoffnung dagegen, die bleibt auch jetzt im Schweren, kann auch da bleiben, die muss nicht wegziehen, die bleibt da und verändert durch den Blick, den sie hat, der übers Schwere hinausreicht, dann das jetzt, was man jetzt erlebt, ohne fliehen zu müssen. Vielleicht ist es ein bisschen konstruiert, diese Differenzierung, aber für mich ist eine ganz wesentliche, weil für mich dieser Unterschied auch im Glauben ganz entscheidend ist, wie unser Glaube ist. Gerade wenn wir jetzt dieses Bild von den Wehen nochmal nehmen. Sehnsucht in den Wehen würde sagen, beende diesen Schmerz sofort und irgendwie und mach alles, was dazu möglich ist. Hauptsache es ist vorbei, egal was es für Konsequenzen hat. Gebt mir irgendwas und beendet es. Weg aus diesem Schmerz. Das wäre so ein bisschen das Sehnsuchtsbild. Sehnsucht, dass es aufhört. Die Hoffnung dagegen ist vielleicht bei den Wehen wie ein Ehemann oder wie eine Hebamme, die daneben steht und sagt, ich sehe das Kind schon kommen. Da kommt was. Es ist bald vorbei. Aber es lohnt sich noch auszuhalten, weil das Kind diesen Weg auch gehen soll, muss, weil da ein Kind kommt. Der Hinweis auf das, was danach kommt. Es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man einfach nur weg will, oder ob man in dem Schweren jemand hat, einen Blick hat, der weiterreicht. Sehnsucht flieht vor dem Schmerz, Hoffnung bleibt im Schmerz und verändert den Umgang mit dem. Und genau das ist meiner Meinung nach die große Stärke der Hoffnung, auch im Glauben. Ich wünsche mir, dass wir einen Glauben haben, der nicht nur Sehnsuchtsglaube ist. Und manchmal hört man das so, ja, unser Glaube muss eine Sehnsucht haben, aber es wäre schade, wenn unser Glaube nur das ist, dass man sich wegwünscht von jetzt, dass man sagt, Hauptsache weg und vielleicht sogar auch den Blick auf die Ewigkeit so richtet, dass man sagt, wenn es doch dann irgendwann mal soweit wäre, Hauptsache besser als jetzt, Hauptsache weg von jetzt. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn man so von Glaube spricht. Ich wünsche mir eigentlich vielmehr einen hoffnungsvollen Glauben, einer, der auch im Jetzt stehen kann, der im Jetzt glauben kann, der durch den Blick darüber hinaus das Jetzt auch verändern kann. Der ist ein anderer Glaube als einer, der nur weg will. Und deshalb ist für mich diese Unterscheidung auch in Bezug auf den Glauben ganz, ganz wertvoll. Denn wir haben einen Glauben der Hoffnung, einen Glaube, der umgehen kann, auch mit dem Schweren dieser Welt, ohne sich nur wegzuwünschen, ohne nur fliehen zu müssen. Mit diesem Glauben, mit dieser Hoffnung brauchen wir uns nicht aus der Welt wegwünschen. Auch nicht in eine theologische Ewigkeitsvorstellung wegwünschen. Unser Glaube muss nicht dazu führen, dass wir die Nachrichten abschalten. Machen ja manche gerade, gell? Die sagen, ich halte es nicht mehr aus, das ganze Leid, ich gucke jetzt keine Nachrichten mehr, um mich zu schonen oder weil ich es nicht mehr sehen will. Ich glaube, unser Glaube der Hoffnung kann das aushalten, auch die schweren Dinge, auch die schlimmen Nachrichten, die wir hören aus dieser Welt. Wir können uns der ganzen Breitseite des Leids stellen, weil wir diese Hoffnung haben, weil diese Hoffnung das in ein anderes Licht stellt. Wir müssen nicht fliehen. Die Hoffnung ist wie ein Licht, die auf das Düstere leuchtet und die nicht einfach nur weg muss. Jetzt kann man sagen, der Herr Mergenthaler ist ein bisschen ungenau, denn in unserem Text, wenn man genau aufgepasst hat, stand zweimal auch die Sehnsucht drin. Da ging es um die Sehnsucht und es stimmt. Und das hat mich auch ein bisschen fuchsig gemacht und habe ich gedacht, na, stimmt das überhaupt, was ich hier sage? Und ich habe genau geguckt und gesehen, dass dieses Wort, das da steht, eigentlich weniger Sehnsucht bezeichnet, sondern mehr ein seufzendes Erwarten oder ein geduldiges Erwarten. Das ist für mich genau das, was Glaube ist. Im Hier und Jetzt stehen und geduldig warten. Oder ganz am Schluss hieß es da, zuversichtlich warten. Weil wir Hoffnung haben, können wir zuversichtlich warten. Das ist was anderes als optimistisch in dieser Zeit zu sein und zu sagen, es wird schon alles irgendwie recht oder gut oder so. Sondern es heißt, wir haben eine größere Hoffnung. Auch eine größere Hoffnung, als viele in dieser Welt heute haben. Ich habe manchmal den Eindruck, man hat heutzutage bloß die Hoffnung, naja, dass man es irgendwie wieder hinkriegt. Dass man die Kriege so geregelt kriegt, dass man halt irgendwie ein halbwegs friedliches Miteinander organisiert kriegt. Oder auch schöpfungsmäßig, dass wir es irgendwie nicht ganz verbocken, dass wir es irgendwie hinkriegen. Dagegen ist unsere Hoffnung eine viel größere, die weiterblickt, nämlich eine, die sagt, wir brauchen nicht nur einen Frieden, der irgendwie so halblebig miteinander funktioniert, sondern einen Frieden, der viel größer ist, einen Frieden, der bis in die Ewigkeit reicht, einen Frieden, der keinen Krieg mehr zulässt, wo es gar nichts mehr gibt an Leid und Schmerz und Krieg. Das ist unsere Hoffnung. Und unsere Hoffnung ist, dass diese Welt, diese vergängliche Welt, tatsächlich zu einer neuen Welt geschaffen wird. Das ist unsere Hoffnung, eine große Hoffnung. Zum Schluss, ich bin an einem Satz hängen geblieben, wo es hieß, dass alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert sind, weil Gott es so bestimmt hat. Das ist echt ein schwieriger Satz, finde ich, in dieser Geschichte. Hat Gott es so bestimmt, dass die Welt vergänglich ist? Ich würde es so lesen, dass die Welt vergänglich ist, damit kann Gott gut umgehen. Deshalb hat er uns die Hoffnung gegeben, weil die Welt vergänglich ist. Und wenn die Welt nicht vergänglich wäre, und manchmal wünscht man sich ja das ganze Leid der Welt weg und sagt, Gott, warum nimmst du es nicht einfach weg? Schenk uns das Gute. Aber denk mir mal weiter, wenn alles gut wäre, hätten wir nie gelernt, was Hoffnung ist, weil wir sie dann nicht gebraucht hätten. Wenn wir schon im Paradies wären, wenn schon alles paradiesisch wäre, wüssten wir nicht, was Hoffnung ist. Und vielleicht ist deshalb auch nötig, dass diese Welt vergänglich ist, dass diese Welt auch Schweres hat. Vielleicht lässt Gott auch deshalb Leid zu, dass wir erfahren, was Hoffnung ist. Dass wir Hoffnung erleben, weil Hoffnung genau für diese Zeit gemacht ist. Jetzt, liebe Gemeinde, ist die Zeit der Hoffnung. Hier und jetzt, inmitten von allem Krisen, von Kriegen, von schweren Erlebnissen, auch persönlich schweren Erfahrungen, auch wenn man Krankheitszeiten hat oder persönlich mit Dingen irgendwie nicht klarkommt, dann ist die Zeit der Hoffnung. Genau dafür hat sie uns Gott gegeben. Genau deshalb müssen wir in diesen Zeiten die Hoffnung groß machen. Wir haben eine Hoffnung, die mitleidet. Wir haben eine Hoffnung, die uns beten lässt. Wir haben eine Hoffnung, die trösten kann. Und eine Hoffnung, die zuversichtlich warten kann, bis sie erfüllt wird. Amen.